Also nicht nur die Kinder sind hier richtig, sondern auch ihr. Jedenfalls geht es jetzt los mit der Predigt. Und ich bin ja froh, dass ich die Woche predige, weil letzte Woche wäre ich wahrscheinlich zerflossen. Heute kann ich mir sogar erlauben, mit Jacke dazustehen. Wahrscheinlich hatten sie einfach nur Hunger. Und das bestimmt nicht zum ersten Mal. Jesus' Jünger waren viel unterwegs und nicht immer fanden sie ein offenes Haus für ein Nachtquartier und ein gescheites Essen. Und jetzt war einmal mehr so ein Tag, an dem sie von einem Ort zum anderen wanderten, die Jünger gemeinsam mit ihrem Meister Jesus. Und mit Jesus unterwegs zu sein, war kein Wellnessurlaub. Geschlafen wurde meistens unter dem Sternenzelt, vielleicht unter Sträuchern. Und es gab kein klassisches Frühstücksbuffet, sondern bestimmt ein paar Stücke Fladenbrot, dazu Wasser aus einem Bach. Es steht zwar nicht ausdrücklich in der Bibelstelle, aber sicher war die Gegend, durch die sie an diesem Tag gewandert waren, unbewohnt. Bis sie endlich den nächsten Ort vor sich sahen. Hunger, ein Gefühl, das viele von uns in der ganz ausgeprägten Form gar nicht kennen. Und manche von euch werden sich schon auf das Mittagessen freuen. Oder ihr überlegt, ob das Wetter gut genug ist, um ins Baumhaus zu gehen. Aber ich glaube, da gibt es auch Innenplätze, was ich gehört habe. Die Jünger wussten nun nicht, ob ihr Hunger durch gastfreundliche Menschen in dem Ort gestillt werden würden. Und als sie die ersten Häuser erreichten, führte der Weg durch ein Kornfeld, welches wie in der Gegend üblich zwischen den Häusern lag. Und einer hat dann damit angefangen, mit den Händen den Ähren entlang zu fahren und dabei ein paar Körner abgerissen. Ein paar Körner hier, ein paar Körner da, bis die Hände gut voll waren. Nun, man weiß nicht, ob es Gerste oder Weizen war, aber wahrscheinlich war es Gerste, denn es gab es häufiger. Gerste war das Getreide des armen Mannes. Weizen war damals mehrfach teurer. Hat jemand von euch, außer denen, die selbst eine Landwirtschaft haben, schon einmal Körner aus einer Ähre gezupft? Das ist gar nicht so einfach. Es ist notwendig, die Ähren oder die einzelnen Körner zwischen den Handflächen zu verreiben. Die stroheren Spelzen müssen gelöst werden. Und bei Gerste gibt es als Schwierigkeit noch die Grannen. Und dann hat man harte Körner. Und ich denke, es wäre jetzt nichts für mich. Aber es heißt ja, Hunger ist der beste Koch. Bestimmt schmeckte es den Jüngern schlicht gut, diese harten Körner. Und der Hunger wurde etwas gestillt. Nun denn, auch wenn wir es den Jüngern gönnen, dieses Festmahl, es waren verbotene Früchte, denn es war am Sabbat, der Tag, an dem so etwas schlichtweg verboten war, beziehungsweise für Juden noch ist. Wobei es war auch gar nicht der einzige Verstoß der Jünger gegen das Sabbatgebot, denn sie waren schon einen längeren Weg zurückgelegt. Und es ist ebenfalls bei Sabbat verboten. Bei Sabbat gibt es die Sabbatmeile als Begrenzung. Die Geschichte über das Ehrenraufen am Sabbat steht in der Bibel im Evangelium des Markus im 2. Kapitel, die Verse 23 bis 28. Und nach der Lutherbibel geht es ja, oder nach der Lutherbibel von 2017 lesen wir. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als der Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat, auf Jiddisch auch Schabbes genannt, der wöchentliche Feiertag der Juden. Auch unser wöchentlicher Feiertag? Nein, eigentlich der Sonntag. Aber schauen wir uns die Sache mit dem Feiertag doch noch etwas näher an. Zwei Vorbemerkungen. Erstens Exegese. Also, wenn man diese Bibelstelle exegetisch betrachtet, also erklärend und deutend, ist es notwendig, so ist es bei den Juden ja oft üblich, dass man die Bibelstelle davor und danach mit einbeziehen muss. Denn in Markus 2, in den Versen davor, bei 18 bis 22, wird ein Streitgespräch zu der Frage nach dem Fasten geführt. Hierbei geht es darum, dass die Jünger Jesus im Gegensatz zu denen von Johannes und den Pharisäern nicht am Fasten sind. Und mit der Antwort Jesu: Niemand flickt einen Lappen vom neuen Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Mit diesen Worten sagt Jesus aus, dass neue Zeiten auch neues Handeln erfordern. Und genau diese Aussage ist ja auch Thema in Markus 23 bis 28, weil Jesus davon spricht, dass der Sabbat für die Menschen da ist und nicht die Menschen für den Sabbat. Und für eine Verbindung zwischen den Stellen, also zwischen Markus 2, 18 und 22 und 23 und 28, spricht es außerdem, dass Jesus in der Erzählung über das Ehrenraufen gar nicht mit Namen genannt wird. Da fällt hier kein einziges Mal der Name Jesus. In Vers 23 ist nur die Rede von Ehr. Und eine Verbindung mit der nachfolgenden Geschichte von der Heilung eines Mannes am Sabbat, das ist Markus 3, 1 bis 6, ergibt sich schon daraus, dass Jesus auch hier wieder das Sabbatgebot bricht, obwohl er vorgewarnt ist. Durch das Ehrenraufen der Jünger am Sabbat wird Jesus von den Pharisäern vorgewarnt. Wie heißt es da in Markus 2, 24? Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Nach dem damals gültigen jüdischen Gesetz konnte ein Verbrechen erst dann bestraft werden, wenn man vorher vor Zeugen verwarnt wurde. Diese Vorwarnung ist von Bedeutung, denn Jesus heilt die Hand eines Mannes, obwohl eine solche Tat am Sabbat verboten ist, also zumindest nach den jüdischen Gesetzen, und obwohl er entsprechend vorgewarnt ist. Und durch diese ausgesprochene Vorwarnung können die Pharisäer nun auf Basis des gültigen Rechts den Beschluss treffen, Jesus umzubringen. Markus 3, Vers 6, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Damit wird die Bibelstelle zum Ehrenraufen zu einer bedeutenden Bibelstelle im ersten Teil des Markus-Evangeliums, in dem das Wirken von Jesus innerhalb und außerhalb von Galiläa erzählt wird. Die ausgesprochene Vorwarnung in Verbindung mit dem Handeln von Jesus in Markus 3 lässt sich auch als Voraussage der Passion und Todes Jesus deuten. Und die Besonderheit an dieser Erzählung ist außerdem noch, dass sich Jesus in Vers 28 als Menschensohn preisgibt und damit Markus an dieser Stelle Jesus als den Messias offenbart. Soweit zur tieferen Bedeutung der Bibelstelle, unabhängig von dem Feiertag, und zeigt auch, dass man die Bibel immer in der Gesamtheit betrachten muss. Fundsache, das ist die zweite Vorbemerkung. In der Vorbereitung zur Predigt habe ich die Schöpfungsgeschichte noch einmal gelesen. Und wie es mir schon öfters gegangen ist, da liest du eine Bibelstelle immer wieder, mal im Halbschlaf, mal eher wie ein Helikopter. Und dann plötzlich wird die gleiche Stelle für dich bedeutet und sie strahlt in dein Leben und wird auch bedeutend für deinen Alltag. Gott schuf die Erde in 6 Tagen und ruhte am 7. Tag. Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, würden wir doch sicher alle zutrauen, dass er die Sache mit der Schöpfung in einem Ruck durchziehen könnte. Er ist doch schließlich 24, 7, 365, also praktisch über das ganze Jahr, den ganzen Tag, seit Anbeginn aller Zeit da, und er ist der, der er ist. Also trotz seiner Macht teilt er seine Arbeit in sinnvolle Abschnitte ein. Er gibt uns damit ein Beispiel. Für mich ist es so, als würde er mir sagen, nimm dir nicht zu viel vor, Rudi. Er könnte es ja, aber er hat es nicht getan. Und das ist für mich so liebevoll. Gott erlaubt uns, im Rahmen unserer Kraft zu bleiben. Er erwartet nicht, dass wir uns so verausgaben, dass wir am Ende ausgebrannt sind. Dazu passt auch eine Aussage von Gott, die mir ebenfalls wieder richtig bewusst wurde. Und Gott sah, dass es gut war. Am 3. Tag steht es erstmals genauso bei 1. Moses. Gott sieht auf das, was er getan hat, und sieht, dass es gut war. Wie oft habe ich schon auf die Arbeit meines Tages geschaut und habe nicht gesagt, dass es gut war. Im Gegenteil, oft habe ich mir gedacht, es war zu wenig. Und auch in meiner Arbeitsstelle wird es mir schon öfters vorgehalten, dass es nicht gut war, dass es mehr geht. Aber Gott sieht, dass es gut war. Und Gott spricht uns da an. Er sagt uns, dass wir am Abend auch ruhig sein können und sagen können, dass es gut war. Es geht ja mit der Arbeit weiter. Sie geht in der Regel nicht aus, oder wie der Volksmund sagt, die Arbeit ist kein Hase, sie hoppelt nicht davon. Und dann kommt das Genialste. Gott gibt uns einen Rhythmus vor. Einen Rhythmus, der seit Jahrtausenden Gültigkeit hat. Denn wie heißt es bei 1. Mose 2? So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott schenkt uns einen Feiertag. einen freien, von ihm gesegneten Tag. Schauen wir uns die Geschichte dieses Feiertags doch einmal genauer an. Der Sabbat. Im Hebräischen bedeutet das Tunwort Shabbat aufhören, von etwas ruhen. So wurde das Hauptwort Shabbat die Bezeichnung für den siebten Tag der Woche, den Ruhe- und Festtag. Als Einsetzung dieses Tages kann man 2. Mose 16, die Verse 5, 22 und bis 30 ansehen. Da geht es nämlich um das Manna, um das Himmelsbrot, das Gott den Israeliten auf ihrer Wanderung schenkt. Und das lesen wir dann bei Moses bei Vers 5. Am sechsten Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Und dann geht es im Vers 22 weiter. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je 2 Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Moses, und er sprach zu ihnen: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Also vorher in der Geschichte war immer ein Wurm drin, wenn man zu viel gesammelt hat. Und da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, am dem wird nichts da sein. Aber am 7. Tage gingen trotzdem etliche vom Volk hinaus zu sammeln und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lang weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Sehe, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am 6. Tage für 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am 7. Tage. Also ruhte das Volk am 7. Tage. Ob es den Sabbat schon vorher gab? Das ist nicht aus der Bibel abzulesen. Jedenfalls war ab da der Sabbat ein Tag der heiligen Ruhe, an dem keine Arbeit getan werden durfte. Das galt für alle, auch für Sklaven, Fremdlinge und Vieh. Ausdrücklich war der 7. Wochentag ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Seine Einhaltung ist auch eines der 10 Gebote. Bei 2. Mose 20 ab Vers 8 steht: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wenn man auf der Seite der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, das 3. Gebot liest, heißt es dann nur ziemlich verkürzt: Du sollst den Feiertag heiligen. Für Juden beginnt der Sabbat am Freitagabend und dauert vom Sonnenuntergang am Freitag, wenn es so dunkel ist, dass man einen blauen nicht mehr von einem grauen Wollfaden unterscheiden kann, bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Juden wünschen sich am Freitag einen friedevollen Schabbat mit der Grußformel Schabbat Shalom Und die traditionelle jüdische Schabbatfeier beginnt dann zu Hause mit dem Lin Shalom Aleichem, gefolgt vom Schabbatsegen und einem Festmahl. Am Samstagmorgen findet in der Synagoge ein Gottesdienst mit Tora-Lesungen und Gebeten statt, einschließlich einer festlichen Tora-Prozession. Daheim folgen mittags weitere Schriftlesungen und das Michna-Gebet, abends beim Schein der Havdala-Kerze nochmals ein Weinsegen und der gegenseitige Wunsch für eine gute Woche. Auch soll der Tag dadurch gekennzeichnet werden, dass an ihm drei Mahlzeiten eingenommen werden, eine am Freitagabend, zwei am Samstag, was vor allen Dingen für ärmere Menschen früherer Zeiten Üppigkeit bedeutete. So wird auch darauf geachtet, am Schabbat besonders gut und festlich zu essen. War früher immer der Schweinebraten bei uns am Sonntag. War das einzige Fleisch in der Woche, was gegeben hat. Die arme Sau. Insgesamt führen diese strengen Schabbatgesetze, falls sie eingehalten werden, durch das Wegfallen jeglicher Arbeit, aber auch klassischer Freizeitbeschäftigung dazu, dass der Tag viel Zeit für Familie, Freunde und spirituelle Betätigung lässt. Also wenn wir alle orthodoxe Juden wären, würden wir am Sabbat keine Tätigkeiten verrichten, die gemäß der Halacha als Arbeit gelten. Also es sind insgesamt 39 Arbeiten, die, oder Arten von Arbeiten, die so da drin stehen, also in dem Melachot, so wie es heißt. Und die beziehen sich auf die ursprünglichen Tätigkeiten, die zur Konstruktion des Stiftzeltes, also dem transportablen Tempel, den die Juden auf der Wüstenwanderung dabei hatten, notwendig waren. Und dieser Verbot der Arbeiten wurde zu allgemeinen Prinzipien und es wurde auf alle Lebensbereiche angewendet. Also beispielsweise resultiert aus dem Verbot des Feuerentzündens, dass man jegliches elektrisches Gerät nicht bedienen darf, weil man dann auch quasi ein Feuer anzündet. Mit den Jahren und der Tatsache, dass nicht mehr alle Juden als orthodox zu bezeichnen sind, haben sich die Traditionen etwas aufgeweicht. Und zudem, wie immer, wenn es Gebote gibt, und das betrifft alle Menschen, immer wenn es Gebote gibt, versucht man, die intelligent zu umgehen. Zum Beispiel hat man einen Wassersack auf den Esel gelegt, denn eine Reise auf dem Wasser war auch am Sabbat genehmigt. Aber was auch für uns bemerkenswert ist, und vielleicht sollten wir auch näher drüber nachdenken, der Sabbat bedeutete für die Israeliten und damit auch für die Juden eine Teilhabe an der Ruhe Gottes. Gott hat am siebten Tag geruht und diesen Tag gesegnet. Gott hat die Israeliten aus dem pausenlosen Frondienst der ägyptischen Knechtschaft befreit und damit zur Ruhe geführt. Ein Zeichen, dass der Herr die Israeliten heiligte und herausnahm aus den übrigen Völkern. Das Bundesvolk Gottes lebt nicht von der eigenen Arbeit, sondern allein von dem Segen Gottes. Der Sabbat war damit ein Platzhalter der gültigen Herrschaft Gottes. Damit wird das Halten dieses Tages oder das Brechen seiner Vorschriften gleichbedeutend gesehen mit dem Halten bzw. Brechen des Gottesbundes überhaupt. Vielleicht kann man so die Juden ein Stück weit besser verstehen. Der Feiertag. Wie ich schon gesagt habe, wurden Möglichkeiten gesucht, die strengen Sabbatvorschriften zu umgehen. In diese Situation hinein erscheint Jesus. Und er gerät mit den Sabbatvorschriften in Konflikt. Denn er lebt einzig und allein aus der Erfüllung von Gottes Willen heraus. Damit war er größer als der Tempel. Und damit auch Herr des Sabbats. Er offenbarte sich als der, der den Menschen die wahre Ruhe bringt. Und damit ist die Verheißung des Sabbats erfüllt. So wie es in Kolosser 2, Vers 16 und 17 heißt. Deshalb lasst euch jetzt auch nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen. Das, was sie bestimmen wollen, zum Beispiel, was man essen oder trinken darf oder welche besonderen Festtage man einhalten und auf welche Neumond feiern oder Sabbate man achten soll, all das sind nicht mehr als nur Vorschatten von dem, was in der Zukunft einmal kommen sollte. Jetzt aber ist es da. In ihm, den Messias, ist das, worauf es wirklich ankommt, sichtbar und greifbar geworden. So wussten sich die Christen im Neuen Testament frei vom äußeren Sabbatgebot, weil sie ihr Leben als Ganzes aus und nach dem Willen Gottes führten. Das ließ dem Einzelnen die Freiheit, bestimmten Tagen besondere Bedeutung beizulegen, aber auch jeden Tag als gleich anzusehen. Auf alle Fälle betrachtete Paulus die Forderung, den Sabbat zu halten, als Rückfall in das Gesetz und damit den Verlust der Gnade. Als Tag des Gottesdienstes trat an die Stelle des Sabbats der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung und der Erscheinungen des auferstandenen Herrn. Der erste Tag der Woche wird im Neuen Testament als Tag des Abendmahls, der Predigt und der Sammlungen erwähnt. So lesen wir es in Apostelgeschichte im Kapitel 20. Am ersten Tag der Woche waren wir zusammengekommen, um miteinander das Brotbrechen zu feiern. Paulus unterhielt sich mit den Anwesenden, weil er vorhatte, am nächsten Tag weiterzureisen. Er dehnte seine Lehrunterweisung bis Mitternacht aus. Also keine Angst, so lang dauert meine Predigt jetzt nicht mehr. Aber gut, in den ersten Jahrhunderten nach Christus wurde der erste Wochentag als Herrentag bezeichnet, bis die Bezeichnung Sonntag, Dies Solis, gebraucht wurde. Wie so oft wurde eine eigentlich heidnische Bezeichnung bzw. ein heidnischer Tag christianisiert, weil am Dies Solis hat man den Sonnengott angebetet. Nicht nur die Verlegung vom letzten auf den ersten Tag der Woche unterschied den Herrentag der Christen vom Sabbat der Juden, denn es fehlte am Anfang die Arbeitsruhe. Abgesehen von der Zeit zum Gottesdienst, die man auch den Sklaven freigab, gingen die Christen am Herrentag weiter der täglichen Arbeit nach. Erst nachdem Kaiser Konstantin 321 den Herrentag zum Staatsfeiertag erklärt hatte, ruhte an ihm die Arbeit der Behörden. Und spätere Kaiser haben dann auch die private Arbeit weitgehend eingeschränkt. Soweit die Geschichte unseres Ruhestages, unseres Sonntags. Ich wurde mal von jemandem gefragt, ich hatte für den Gemeindebrief etwas zum Ruhetag geschrieben, warum ich nicht über den wahren Ruhetag, also den Sabbat, schreibe. Stattdessen hätte ich über den heidnischen Sonntag geschrieben. Ich war damals sprachlos, was bei mir selten vorkommt. Ich werde aber immer dann sprachlos, wenn jemand für sich die absolute Wahrheit beansprucht. Selbst Paulus schreibt ja, dass seine Erkenntnis nur bruchstückhaft ist und erst bei Jesus vollkommen sein wird. Insofern gilt es auch für die Frage Sabbat oder Sonntag. Sonntag, unser Feiertag, ist er nun nur aus christlicher Tradition entstanden? Ist er als Sabbat leid zu sehen? Ich denke nicht. Für mich ist der Sonntag die Fortsetzung oder Aufnahme des Rhythmus Gottes. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhen. So steht es ja auch schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Unser Feiertag ist dabei nicht belastet durch eine Vielzahl von Vorschriften, die einzuhalten sind, um nicht aus Gottes Bund herauszufallen. Für uns gilt auch am Sonntag die Freiheit der Christenmenschen. Das ist einerseits gut, andererseits aber auch nicht. Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur der Sonntag, sondern auch meistens der Samstag als Ruhetag zur Verfügung steht. Und mit der zunehmenden Entfremdung von christlichen Traditionen und von Gott verschwimmen die Tage miteinander. Das ist eine große Anfrage an uns alle. Welche Bedeutung messen wir, jeder von uns, dem Sonntag zu? Feiern wir diesen Tag noch besonders? Ihr hier und draußen am Bildschirm seid noch im Gottesdienst. Ihr wollt damit Gott die Ehre geben und innehalten, um ihn und auch euch untereinander zu begegnen. Aber ihr seid in der drastischen Minderheit. Die meisten Christen gehen gar nicht mehr oder selten in den Gottesdienst. Und ich schließe mich da überhaupt nicht, gar nicht aus. Und für die individuelle Gottesbeziehung mag das auch noch in Ordnung sein. Aber es besteht die Gefahr, dass man den Tag des Herrn, den Herrentag, nicht nutzt, um diesen Herrn zu begegnen. Dass er zu einem Tag des langen Ausschlafens und von Freizeitaktivitäten wird. Oder was für mich sogar noch schlimmer ist, dass die Hetze des Alltags, die Belastung durch die Arbeit und die Gier nach Action gar nicht mehr unterbrochen wird. Unterbrochen durch einen Tag der Besinnung und Ruhe. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er uns den Ruhetag gegeben hat. Es ist ein Geschenk an uns, das wir dankbar annehmen sollten. Es ist der Tag, den Gott gesegnet hat, ganz gleich, aber nun am Sabbat oder am Sonntag gefeiert wird. Oder auch an einem anderen Tag der Woche. Denn wir wissen ja, dass heute Menschen arbeiten müssen. In den Krankenhäusern, bei der Polizei und so weiter. Gönnt euch einen Ruhetag, an dem ihr in Gottes Nähe ruhen könnt. Es kommt nicht auf den Tag an, sondern auf die äußere Ruhe und die innere Haltung. Ich greife eine Aussage zum Sabbat nochmal auf und passe sie an. Der Feiertag bedeutet für uns eine Teilhabe an der Ruhe Gottes. Gott hat am siebten Tage geruht und diesen Tag gesegnet. Jesus hat uns von dem pausenlosen Frondienst der Sünde befreit und damit zur Ruhe geführt. Ein Zeichen, dass der Herr uns heiligt und heraushebt aus den übrigen Völkern. Wir leben nicht von der eigenen Arbeit, sondern allein vom Segen Gottes. Der Feiertag ist ein Ausdruck dieses Segens. Damit wird das Halten dieses Tages eine Annahme des Segen Gottes und unser Ausdruck der Dankbarkeit. Amen.